SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin, hallo. Ich bin Susanne Henn und darum geht es heute.
Wasser ist das Wichtigste für einen Menschen.
Sagt Simon Fischer vom Weltfriedensdienst, und wenn man mal Luft außer Acht lässt, dann hat er damit sicher recht. Aber Trinkwasser wird weltweit immer knapper, vor allem in südlicheren Ländern, etwa in Kenia, aber auch hier bei uns. Darauf will Simon Fischer aufmerksam machen, indem er einmal von Konstanz nach Potsdam läuft. Was er damit bezweckt, das erzählt er gleich hier in Global. Außerdem schauen wir, was der Mangel vor allem an sauberem Wasser in verschiedenen Ländern verursacht und welche Ideen daraus entstehen, und fragen, ob der botswanische Präsident Deutschland wirklich 20.000 Elefanten schenken will und vor allem warum. Aber zunächst das hier. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, die ökologisch wirtschaften, wird laut Statistischem Bundesamt immer größer. Sabine Stöhr.
Gab es im Jahr 2020 noch etwa 26.000 Ökobetriebe in Deutschland, so sind es im vergangenen Jahr rund 29.000 gewesen. Etwa 320 Betriebe davon mehr in Baden-Württemberg. Mit den Betrieben hat deutschlandweit auch die ökologisch bewirtschaftete Fläche zugenommen, und zwar um 16%. Das kommt nicht nur unserem Wohlbefinden, sondern auch der Artenvielfalt zugute. Die Schwerpunkte der ökologischen Wirtschaftsweise liegen laut Statistischem Bundesamt in Bayern, gefolgt von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Schaut man auf die gesamte landwirtschaftliche Fläche in Deutschland, werden jetzt mehr als 10% ökologisch bewirtschaftet.
Denen hier ist es vermutlich eher egal, ob ihr Futter ökologisch erzeugt wurde oder nicht. Elefanten fressen vor allem viel und ständig Grünzeug, und das führt in Botswana immer wieder zu Konflikten. Denn dort, so Karin Wehrheim, gibt es besonders viele freilebende Elefanten.
Heute geht man von 130.000 Tieren aus, so viele wie sonst nirgends in Afrika. In den 1960er Jahren sollen es nur rund 10.000 Tiere gewesen sein. Jetzt ist Botswana zwar riesig, etwa doppelt so groß wie Deutschland, und hat nur ungefähr so viele Einwohner wie Hamburg, aber Elefanten brauchen natürlich viel Platz. Die brauchen 200 Liter Wasser pro Tag und Unmengen an Blättern und Rinde. Und das holen sie sich, zerstören also Wassertanks, zertrampeln Felder, gehen unter Umständen auch auf Menschen los, wenn sie sich bedroht fühlen. Präsident Masisi spricht von Überpopulation, weil Botswana sich so gut wie kein anderes Land um seine Elefanten kümmere. Aber der gelegentliche Abschuss, der müsse einfach sein. Und das Geld, das mit den Trophäen reinkomme, das werde dringend gebraucht für die Schutzprogramme.
Jetzt hat die deutsche Umweltministerin Lemke verlauten lassen, die Einfuhr von Jagdtrophäen einschränken zu wollen. Und das bringt den botswanischen Präsidenten Masisi so richtig auf die Palme. Wenn ihr das macht, sagt er, dann kriegt ihr 20.000 Elefanten sozusagen als Zwangsgeschenk. Eher eine stumpfe Drohung, so Karin Wehrheim.
Tatsächlich ist ihm sicher auch klar, dass das nicht zu realisieren ist. Denn Deutschland müsste die 20.000 Dickhäuter selbst abholen und garantieren, dass sie in freier Wildbahn leben können. Was der Präsident von Botswana will mit diesem Vorschlag? Provozieren, Aufmerksamkeit kriegen in Deutschland dafür, was ein Einfuhrstopp für Jagdtrophäen für die Länder bedeutet, in denen Elefanten unter strengen Auflagen gejagt werden dürfen. Masisi sagt, wenn die Menschen in Deutschland so mit wilden Elefanten leben müssten, die Menschen in Botswana, aber ohne sie jagen zu dürfen, dann könnten sie verstehen, dass es ohne eben nicht geht. Die Jagd sei wichtig, um die steigende Zahl von Elefanten unter Kontrolle zu halten.
31 Marathons an 31 Tagen laufen, und zwar nicht irgendwann, sondern hintereinander weg. Was sich anhört wie ein Selbstkasteiungsprogramm für bekennende Masochisten, das macht Simon Fischer gerade mit gutem Grund. Sogar mit sehr gutem. Er will mit dieser Aktion auf ein dringendes Problem aufmerksam machen. Den Wassermangel weltweit im Allgemeinen und den in Kenia im Besonderen. Denn dort hat der Journalist für den Weltfriedensdienst gearbeitet und selber erlebt, was wirklicher Wassermangel bedeutet. Und deshalb hat der passionierte Läufer den Blue Run ins Leben gerufen. In 31 Tagen von Konstanz nach Potsdam. Am 18. März ist er losgelaufen, am 18. April kommt er an. Ich habe mit Simon Fischer vor der Sendung frühmorgens gesprochen. Kurz bevor er losgelaufen ist.
Global, das Gespräch.
Herr Fischer, Sie haben jetzt schon einige Marathons hinter sich und noch einige vor sich. Wie geht's Ihnen denn?
Ja, also ich fühle mich erstaunlich gut. Ich bin selbst überrascht. Es läuft richtig gut. Klar hat man mal zwischendurch ein paar kleinere Hänger, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich top. Also Muskeln, Gelenke, macht alles mit. Ja.
Muss man sich ein bisschen quälen, um Gutes zu bewirken?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer so ein Stück aus seiner Komfortzone raus muss. Also nicht nur um Gutes zu bewirken, sondern auch um sich selbst weiterzuentwickeln. Und da ist dieser kleine Schritt aus der Komfortzone ganz wichtig.
Warum ist Laufen denn jetzt ein gutes Mittel, um auf den Wassermangel in Kenia aufmerksam zu machen?
Also das war für mich die Kombination aus Dingen, die mir wichtig sind und die ich kann und die mir selbst zur Verfügung stehen. Also es geht nicht nur um den Wassermangel in Kenia, sondern auch in Deutschland. Aber meine Zeit in Kenia hat mir gezeigt, wie wichtig Wasser ist. Also das, was wir hier als selbstverständlich erachten, so ein sauberes Wasser aus dem Wasserhahn, das gibt's in Kenia kaum. Ich habe gesehen, wie Menschen reagieren, wenn kein Wasser vorhanden ist. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, was wir für einen Luxus hier haben und wie wichtig das ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich da was tun muss innerhalb von Deutschland, weil in Deutschland vielen Menschen nicht bewusst ist, dass hier die Grundwasserspiegel auch zurückgehen und mit der Erderwärmung die Böden werden trockener und somit kann auch weniger Wasser gespeichert werden und fließt schneller ab und das Grundwasser sinkt. Das ist vielen noch nicht so bewusst und das ist der Grund, warum ich jetzt laufe. Und laufen mache ich, weil ich selber festgestellt habe, okay, ich kann vielleicht ein bisschen länger laufen als andere, kann damit ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen und kann die zwei Sachen damit verbinden.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben erlebt, wie Menschen reagieren, die kein Wasser haben. Wie reagieren Sie denn?
Wenn kein Wasser vorhanden ist, gibt es kein anderes Thema mehr. Es geht nur um Wasser. Und wenn kein Wasser da ist, dann kommt auch schnell Gewalt ins Spiel. Ich habe viel in gewaltsamen Konflikten gearbeitet, wo es um Wasser und Weideland ging. Das war wirklich herzzerreißend, das mit anzusehen. Und dann auch gerade für mich als Familienvater Kinder zu sehen, die nicht genug Wasser haben, die am Straßenrand stehen und nur um Wasser flehen. Das hat mein Leben verändert.
Jetzt hat es ja in den letzten Monaten zumindest hier in Deutschland ziemlich viel geregnet und auch Sie sind ja auf Ihren Touren jetzt immer schon wieder mal nass geworden und viele Menschen sehen sich gerade eben nicht nach Wasser, sondern nach Sonne und Wärme. Haben Sie den Eindruck, dass das Thema Wassermangel jetzt bei uns noch mehr in den Hintergrund geraten ist?
Also jeder, der sich langfristig umschaut, der weiß, dass jetzt der letzte Winter quasi eine Ausnahme war. Die Prognosen und Trends sprechen eine ganz klar andere Sprache. Ich bin sehr, sehr froh, dass es im letzten Winter genug geregnet hat. Aber wenn man sich unsere Wälder anguckt, wo ich ja jetzt auch viel durchgelaufen bin, dann ist es ganz klar, es gibt nicht genug Wasser. Die Wälder gehen kaputt und unsere Lebensgrundlage geht kaputt.
Sie laufen ja nicht nur, Sie reden ja auch viel mit Menschen. Sie machen immer wieder abends auch Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, Vorträge. Und wenn jetzt Menschen zu Ihnen sagen, okay, das mit dem Wassermangel in Kenia oder in Afrika insgesamt, in anderen Teilen der Welt, das ist ja richtig schlimm, aber dagegen kann ich ja nichts tun. Was antworten Sie denen?
Also es geht darum, zuerst mal seinen kleinen Beitrag zu leisten. Da gebe ich erstmal Tipps, wie man zum Beispiel durch eine angepasste Ernährung Wasser einsparen kann. Und sich aber auch selbst was Gutes tun kann. Also ich habe es jetzt bei mir gesehen, mit einer größtenteils pflanzenorientierten Ernährung, dass ich auch viel leistungsfähiger bin, dass mein Körper schneller regeneriert, dass ich im Prinzip keinerlei Entzündungen mehr im Körper habe. Und eine pflanzenangepasste Ernährung bringt natürlich auch dann der Allgemeinheit was, indem man weniger Wasser verbraucht. 70% des Wasserverbrauchs gehen auf die Landwirtschaft zurück und davon sind wiederum 2/3 für, ich sag mal, Tierproduktion, also für Sojaanbau, für Tiere und die Tierhaltung selbst. Der nächste Punkt ist, dass in fast allen Produkten, die wir irgendwie kaufen und konsumieren, steckt Wasser. Und da will ich darauf aufmerksam machen, dass Menschen bewusst konsumieren und ihnen klar ist, wo Wasser herkommt und wie viel Wasser in bestimmten Produkten steckt. Da ist auch wieder das Beispiel aus Kenia. In Kenia werden 1/3 aller Schnittrosen, die in Deutschland verkauft werden, produziert. Und da habe ich neben den Rosenfarmen gelebt und dann sieht man schön, wie das Wasser quasi im Fluss in Richtung Rosenfarmen fließt und dann nur noch ein Rinnsal am Ende wieder rauskommt, weil das Wasser dort gespeichert wird und in die Rosen geht. Die Rosen werden dann dort transportiert, tiefgekühlt nach Nairobi, von Nairobi mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht und stehen dann 7 Tage auf dem Tisch bei jemandem und verwelken dann.
Herr Fischer, Sie haben auch ein Spendenkonto eingerichtet, jetzt angesichts Ihres Laufs. Was passiert denn mit dem Geld?
Also die Spenden, die gehen an den Weltfriedensdienst. Die sind nicht zweckgebunden, sondern der Weltfriedensdienst guckt dann, dass es in den Projekten dann ankommt, wo es aktuell dann benötigt wird. Da sind aber dann auch auf jeden Fall diese Projekte in Kenia Teil von.
Vielen Dank, Simon Fischer, und noch viel Spaß und vor allem viel Erfolg in den nächsten Tagen.
Vielen, vielen Dank. Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie für den Blue Run spenden können und ob Simon Fischer auch bei Ihnen noch vorbeiläuft, alle Informationen dazu finden Sie direkt auf der Seite des Weltfriedensdienstes unter dem Stichwort Blue Run. Mitläufer für einen Tag sind in diesem Fall übrigens gern gesehen. Wassermangel ist das eine, verschmutztes Wasser, das man nicht trinken kann, weil es krank macht, das andere. Auch damit hat Kenia zu kämpfen. Unterstützung kommt unter anderem aus Deutschland, etwa durch den Bau einer Wasserwiederaufbereitungsanlage, die auch mit deutschen Geldern finanziert wurde.
Kenia hat eine ganze Menge an Wasserressourcen, also hier ist es eher das Verfügbarmachen und natürlich auch das Reinigen am Ende des Tages. Und dass wir dabei Unterstützung geben können und natürlich auch die Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde für Wasseraufbereitung, für das Säubern der Abwässer, das ist gut. Und das ist natürlich auch eine Exporttechnologie, die wir da haben.
So die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke. Mit der neuen Anlage wird sauberes Wasser für 200.000 Haushalte bereitgestellt. Ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings müssten da noch einige Schritte folgen. Solche Kläranlagen könnte auch Beirut gut gebrauchen. Im Großraum der libanesischen Hauptstadt leben etwa 2,5 Millionen Menschen. Ihre Abwässer, egal ob aus der Toilette oder der Dusche, fließen weitgehend direkt und ohne Kläranlage ins Meer. Auch die Abwässer von Krankenhäusern oder der Landwirtschaft fließen darunter. Das Ganze, so Anna Osius, macht die Strände mehr zu einer Kloake als zu Erholungsorten.
Unaufhörlich brechen sich die Wellen des Mittelmeeres an den Felsen vor der Corniche, der Uferpromenade von Libanons Hauptstadt Beirut. Im Wasser treibt Müll, leere Plastikflaschen, Verpackungen. An einer Stelle ist das sonst blaue Mittelmeer gelblich-braun verfärbt. Während oben auf der schicken Promenade Jogger ihre Runden drehen, fließt unten aus einer Öffnung in der Kaimauer Schmutzwasser direkt ins Meer. Das macht mich so traurig, schimpft Angler Hassan. Der 55-Jährige steht mit seiner Angel nur wenige Meter neben der Abwassereinleitung und wartet darauf, dass die Fische beißen. Schau, wie die Leute das Meer verschmutzen und niemand kümmert sich darum, niemand in diesem Staat. Das betrifft uns alle, man bekommt Krankheiten. Wer in diesem Wasser schwimmt, bekommt später Ausschlag. Trotzdem baden in den Sommermonaten die jungen Libanesen im Mittelmeer und tauchen. Trotzdem angelt auch Hassan die Fische hier. Am einzigen öffentlichen Strand von Beirut toben Kinder. Mitunter entdeckt man direkt daneben treibenden Kot im Wasser. Es gibt viele Schadstoffe, die hier ins Meer gespült werden, erklärt Jean Chatila, Professor an der libanesisch-amerikanischen Universität in Beirut. Ein Großteil unseres Abwassers wird nicht gefiltert. Es gibt zwar ein paar neue Kläranlagen, aber die sind nicht richtig im Betrieb. Der gesamte Großraum der Millionenstadt Beirut hat keine funktionierende Kläranlage. Das Abwasser der Toiletten, Duschen, Waschmaschinen von rund 2,5 Millionen Menschen fließt allein in der Hauptstadt weitestgehend ungefiltert ins Mittelmeer. Es ist eine Katastrophe. Nichts aus Beirut wird geklärt. Es gibt zwei große Leitungen, die das Abwasser etwa 2 Kilometer vor der Küste entfernt ins Meer einleiten. Wenn man an einigen Stellen Beiruts unterwegs ist, ist der Gestank nicht auszuhalten und schädlich. Das Problem sind nicht nur die Haushalte. Auch Krankenhäuser leiten ihre Abwässer teilweise ungefiltert ins Meer. Ebenso gelangen Düngerrückstände aus der Landwirtschaft in Flüsse und ins Grundwasser. Gerade die Chemikalien seien für das empfindliche Ökosystem des Mittelmeeres besonders gefährlich, sagt Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Für das Mittelmeer als recht abgeschlossenes Becken könnten große Abwassermengen fatale Folgen haben.
Das führt nämlich zu übermäßigem Algenwachstum, auch Quallen. Und diese Massenvermehrung von Organismen im Meer führt zu sauerstoffarmen Todeszonen im Ozean, wo kein Leben mehr existiert. Also in der Nähe von Küsten, wo diese Einleitungen stattfinden, würde ich jetzt persönlich nicht mehr schwimmen gehen, weil das ja doch eine ziemliche Brühe ist, in die man da reintaucht.
Das europäische Urlaubsparadies Zypern ist von Beiruts Küste gerade mal rund 200 Kilometer Luftlinie entfernt. Noch soll das Wasser dort aufgrund der Strömungsverhältnisse tadellos sauber sein. Doch wie lange noch? Die EU und UNICEF haben vor einigen Monaten ein Projekt gestartet, um 11 Kläranlagen im Libanon aufzubauen. Auch Deutschland unterstützt den Libanon bei Wasserprojekten. Trotzdem dauert es wohl noch Jahre, bis sich im Libanon wirklich etwas ändert und man im Mittelmeer von Beirut wieder sorgenfrei baden kann.
Vielleicht sollte man in Beirut mal in Richtung Mexiko-Stadt gucken. Dort versucht eine umtriebige Unternehmerin, Trockenklos an Mann und Frau zu bringen. Die haben den Vorteil, dass die Fäkalien an Ort und Stelle bleiben und nirgendwo hingespült werden und es spart viel Wasser. Denn bei jedem Toilettengang rauschen bis zu 14 Liter die Spülung herunter. Und bei 20 Millionen Menschen, die etwa allein in der Metropole Mexiko-Stadt leben, kommt da einiges zusammen. Und das ist Wasser, das es dort schlichtweg nicht gibt. Deshalb werden seit Februar in ganzen Stadtteilen die Wasserversorgung limitiert und der Zufluss auf wenige Stunden am Tag beschränkt. Da sind die Menschen, die schon ein Trockenklo haben, klar im Vorteil. Anne Demmer hat sich die Toilette der Zukunft einmal angeschaut.
Dieses Geräusch einer Toilettenspülung ist in Doras Haus nicht mehr zu hören. El Baño del Futuro. Die Toilette der Zukunft steht auf einem gerahmten Stück Stoff in blauer Schreibschrift gestickt neben der Klotür. Seit 5 Jahren hat die 6-köpfige Familie ein Trockenklo. Meine Familie fragte mich, warum sind wir die einzigen Verrückten, die so etwas haben? Ja, ich weiß, sagte ich. Vielleicht ist es am Anfang komisch, aber irgendwann werdet ihr mir recht geben. Schon wenige Monate später gab es in ihrem Block 5 Wochen kein Wasser und sie war mit ihrer Familie klar im Vorteil. Trockentoiletten benötigen kein Spülwasser, keine Chemie und bei entsprechender Behandlung entsteht auch noch guter Dünger. So haben wir die Möglichkeit, etwas anderes auszuprobieren und dabei Trinkwasser zu sparen. Und das Abwasser gelangt nicht in den Fluss Tula, wo das gesamte Schmutzwasser aus den Abflüssen von 20 Millionen Menschen und den Unternehmen der Region landet. Die Trockenklos können in jeder Wohnung, in jedem Haus schnell installiert werden. Rein äußerlich unterscheiden sie sich kaum von einer normalen Toilette. Nur das innere Gehäuse ist ein Eimer. Nach jedem Toilettengang schüttet man statt Wasser Sägespäne hinterher. Jaini Solis hat die Trockenklos entworfen und versucht, sie mit ihrem Unternehmen Veseco an die Städter zu bringen. Wir haben mittlerweile 1000 Trockenklos installiert, 90% davon in urbanen Zentren. In Guadalajara, Monterrey, Mexiko-Stadt, Oaxaca, in Hotels, Restaurants, in Fortbildungszentren, in Schulen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn es kein Wasser in den Schulen gibt, das heißt, die Toiletten nicht funktionieren, müssen die Schulen schließen. Dann gibt es keinen Unterricht. Das ist natürlich auch ein Problem für die Eltern. Jetzt muss diese Schule mit dem Trockenklo nicht mehr schließen. Mexiko-Stadt leidet unter chronischer Wasserknappheit. Immer wieder sitzen einzelne Stadtteile im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Der Grundwasserspeicher hier in der Region wird bereits seit mehr als 60 Jahren überbeansprucht. Mittlerweile ist es aber so, dass der Speicher kaum noch aufgefüllt wird. Das letzte Jahr war laut Behörden bereits das trockenste in der Geschichte Mexikos. Dennoch. Der Koordinator des Wassernetzwerks der mexikanischen Universität UNAM, Fernando González Villarreal, ist zuversichtlich, dass man mit gutem Haushalten nicht auf den Tag Null zusteuere. Allerdings müssen wir sehr bewusst damit umgehen. Das gilt für alle Mexikaner. Wir müssen das Wasser wie einen Schatz hüten. Und wir müssen Geld in die Hand nehmen, um Lecks in den Leitungen zu reparieren. Und bei dem bewussteren Umgang mit dem Wasser helfen die Trockenklos. Damit könne jeder Einzelne seinen Beitrag leisten, sagt Janie Solis. Wenn 4 Eimer voll sind, holen sie und ihre Kollegen die Eimer ab und bringen neue leere und dazu eine Ladung Holzspäne. Das gehöre zum Service dazu. Wir sind heute das einzige Unternehmen in Lateinamerika, das das komplette Dienstleistungspaket anbietet. Der Entwurf und die Herstellung der Trockentoilette, den Verkauf oder die Vermietung für Großveranstaltungen, die Abholung der vollen Eimer, die Kompostierung des gesamten Materials. Die daraus entstandene nährstoffreiche Erde, der Dünger, kann dann für die Wiederaufforstung von Gebieten genutzt werden oder auch für den eigenen Garten. Jenny Solis Unternehmen forstet auf 8 Hektar Bäume nach und nach wieder auf. Denn auch sie sorgen dafür, dass der Wasserkreislauf in Gang gehalten wird.
Trockenklos wären vielleicht auch etwas für Südafrika, denn Wassermangel ist auch dort ein bekanntes Thema. Doch schuld daran sind nicht nur Dürren an sich, sondern auch die marode Infrastruktur, stundenlange Stromausfälle und völlig kaputte Wasserleitungen, die mitunter mehr Wasser verlieren als transportieren. Jeder kleine Zwischenfall verschärft die Lage und die leiderprobten Südafrikaner haben es satt. Aus Johannesburg, Stefan Überbach.
Es reicht. Genug ist genug. Die Menschen in Johannesburg haben die Nase gestrichen voll. Erst hatte ein Blitzeinschlag das Umspannwerk einer wichtigen Pumpstation lahmgelegt. Kaum war diese Anlage repariert, fiel immer wieder der Strom aus und damit auch das Wasser. Große Speicher sind inzwischen leer. Das Auffüllen dauert. Eine Hitzewelle verschärft das Problem. Wir holen uns Wasser bei Freunden. Die haben einen Brunnen. Da gehen wir mit Eimern hin und das hilft uns dann über den Tag. Um die größte Not zu lindern, sind im gesamten Stadtgebiet 35 Tanklaster im Einsatz. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, mehr nicht. Die Verwaltung empfiehlt, Wasser zu sparen, kürzer duschen, den Garten nicht gießen, die Autowäsche verschieben, Ratschläge, die nicht überall gut ankommen. Denn, so denken viele, man kann nichts von anderen verlangen, wenn man seinen Teil nicht beiträgt.
You can't expect everybody to just keep doing their bit when you aren't doing your bit.
Gemeint ist, die Stadt hat ihre Wasserversorgung regelrecht verkommen lassen. Große Teile des 12.400 Kilometer langen Leitungssystems müssten eigentlich dringend erneuert werden. Fast die Hälfte des Wassers, das der Großlieferant Randwater nach Johannesburg pumpt, geht verloren. Irgendwo läuft immer Wasser aus. Manchmal sprudelt es sogar aus den löchrigen Leitungen. Bürgersteige und Fahrbahnen sind nass, Kreuzungen überflutet. Weil überalterte Rohre brechen, Wasserspeicher undicht sind und die Reparaturtrupps mit der Arbeit nicht hinterherkommen. Seit 10 Jahren lässt man das System verrotten und die Ergebnisse, die sehen wir jetzt, sagt Dr. Farrell Adam von der Bürgerrechtsorganisation Watercan. Und die Behörden werden damit einfach nicht fertig.
What we see now is 10 years of rot. So we are going to see our pipes breaking, we are going to see our infrastructure weakening and they just can't deal with it.
Für viele Unternehmen wird der Wassermangel zum Existenzproblem. Vor allem Kleinbetriebe wissen nicht weiter, weil sie Autos waschen, Essen kochen oder Haare schneiden und dafür Wasser brauchen. Auch Krankenhäuser, Altenheime und Schulen gehören zu den Leidtragenden. Kabelo Gwamanda ist seit einem Jahr Bürgermeister von Johannesburg. Er hatte zum Amtsantritt versprochen, Service Delivery zum Schwerpunkt seiner Arbeit zu machen und die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. Angesichts der andauernden Wasserkrise flüchtet er sich in hilflos klingende Floskeln. Teile unserer Infrastruktur müssen ersetzt, andere repariert werden. Dafür gibt es verschiedene Projekte, die sich gerade in unterschiedlichen Phasen befinden. Die Menschen in Johannesburg können also ganz offensichtlich nicht viel mehr tun, als die Daumen zu drücken, dass beim nächsten Gewitter nicht wieder der Blitz einschlägt. Schließlich hat sich in der aktuellen Krise gezeigt, dass es für die Trinkwasserversorgung kein Sicherheitsnetz gibt. Guguleto Kuma vom staatlichen Wasserversorger Johannesburg Water sagt es so: Wir müssen immer das Beste hoffen. Das Schlimmste trifft uns zwar immer mal wieder, wir hoffen aber auf das Beste.
We always have to wish for the best. The worst does strike at times, but we always wish for the best.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Das war Stefan Überbach aus Südafrika und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie mal eine Folge verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn, danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.